So, guten Morgen miteinander. Manche von euch haben mich in den letzten Wochen mit Krücken herumlaufen sehen. Das ist heute mein erster Versuch ohne Krücke. Ich habe ein neues Hüftgelenk bekommen und ich bin eigentlich meiner Zeit statistisch gesehen weit voraus, weil eigentlich sollte ich erst in einer Woche ohne Krücken laufen können. Ja. Ein typisches Zeichen, wie Priska schon gesagt hat, ein typisches Zeichen der Adventszeit, das sind die vielen zusätzlichen Lichter, mit denen die Straßen und die Häuser geschmückt werden. Die Geschäfte sind für den Weihnachtsverkauf gerüstet und auch wenn Corona-bedingt manches nicht ganz so ist wie in den früheren Jahren. Die Adventszeit, das ist typischerweise die Zeit, in der man symbolisch auf die Ankunft des Christuskindes wartet. Leider warten in Wirklichkeit nur die wenigsten darauf, dass sie den Geburtstag von Jesus feiern können. Vielmehr wartet man auf die zusätzlichen Freitage. Viele warten auf die überfällige Entspannung vor dem stressigen Jahresendspurt. Und andere warten einfach auf die Geschenke. Als Christen wissen wir natürlich, dass die Zeit vor Weihnachten für uns nicht wirklich eine Adventszeit ist, sondern wir Christen leben eigentlich jeden Tag, 365 Tage im Jahr, leben wir im Advent, in der Erwartung des zweiten Kommens von Jesus Christus. Wir warten auf den Tag, als Jesus in aller Macht und Herrlichkeit in Erscheinung treten wird. Das ist unser Advent. Und jeder Tag unseres Lebens bringt uns diesen Tag näher. In Matthäus Kapitel 24, in den Versen 27, 29 und 30 lesen wir: Denn wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird es auch mit der Ankunft des Menschensohnes sein. Sogleich aber nach jener Drangsalszeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond wird seinen Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Geschlechter der Erde wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Nun, die Weihnachtszeit ist eine willkommene Abwechslung in unserem Jahresablauf. Viele Leute spazieren in dieser Zeit durch verschiedene Städte und bewundern die vielen schönen Lichter. So auch meine Frau und ich, wenn nicht gerade Corona ist. In einer der Adventswochen fahren wir seit circa 15 Jahren jeweils in den Europapark, außer letztes Jahr. Und auch dieses Jahr, vermutlich kann ich nicht einen ganzen Tag herumlaufen. Wunderschöne Adventsdekoration, sehr zu empfehlen, lohnt sich. Und der Blue Fire, der läuft auch. Der heutige Predigttext steht in Jesaja, Kapitel 9, die Verse 1, 5 und 6. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten geht eine Leuchte auf. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seiner Schulter. Und man nennt ihn wunderbar Rat, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids und in seinem Königreich. Dass er es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit befestige, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird solches tun. Das Volk sieht ein großes Licht. Nämlich Jesus, der von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir werden den Bogen dann noch spannen in einem späteren Kapitel des Evangeliums, wird Jesus sagen, ihr seid das Licht der Welt. Und auch auf diese zwei leicht variante, aber sehr bedeutenden Aussagen komme ich noch. Also genau um dieses Licht geht es. Ich bin das Licht der Welt. Die vielen Lichter in dieser Zeit, die eigentlich auf die Ankunft Jesu hinweisen, nicht wahr? Aber ich befürchte, dass die Bedeutung dieser Lichter in Vergessenheit geraten ist. Die vielen Lichter, die auf das eine Licht, nämlich Jesus Christus, hinweisen sollten, die werden für viele zu Irrlichtern. Vor lauter Lichtern sieht man nicht mehr, um was es eigentlich geht. Dabei hat unsere Welt dieses wahre, helle, heilende Licht so dringend nötig. Würde man Jesus gestatten, mehr Raum in unserer Welt zu bekommen, dann würde unsere Welt anders aussehen. Heute Morgen wollen wir uns also mit diesem besonderen Licht beschäftigen, diesem heilenden Licht für alle Menschen. Wir haben allen Grund, uns über Weihnachten zu freuen. Da kam Jesus in diese Welt. Gott wird Mensch. Und damit beginnt ein neues Zeitalter. Mit der Geburt von Jesus kam Hoffnung in eine hoffnungslose Welt. Und Jesaja, der verkündet dieses großartige Ereignis schon hunderte Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Und wenn ich einige Folien mehrfach zeige, dann liegt das nicht daran, dass ich ein schlechtes Gedächtnis hätte, sondern einfach daran, dass ich das nicht genug betonen kann. Nämlich das Volk, das in der Finsternis wandelte, sieht ein großes Licht über den Bewohnern des Landes der Todesschatten, geht eine Leuchte auf. Also in diese dunkle Zeit hinein will Gott ein Licht geben, ein großes Licht aufleuchten lassen. Das heißt, in eine hoffnungs- und orientierungslose Zeit Hoffnung und Orientierung zu geben. Und so geschah es, als Jesus geboren wurde. In dieser Zeit, da war es sehr finster. Das Volk Israel wurde von religiösen Führern geleitet, die von Geldgier getrieben waren. Sie waren nicht in der Lage, die Menschen in ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Wir lesen in Lukas 16, Vers 14, das alles hörten aber auch die Pharisäer. Also das, was Jesus sprach. Die geldgierig waren und sie verspotteten Jesus. Menschen wurden durch schwere Krankheiten wie Aussatz und Behinderungen beeinträchtigt. Niemand konnte ihnen wirklich helfen. Aber in Markus Kapitel 1, Vers 32 können wir lesen, als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm, zu Jesus Christus. Und auch von Dämonen geplagte Leute, nicht? Die führten ein unmenschliches und ein demütigendes Leben und sie waren hilflos diesen dämonischen Kräften ausgeliefert. Aber in Markus 1, 39 lesen wir, und er verkündigte in ihren Synagogen, in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Aber auch in moralischer Hinsicht war der Zerfall der Gesellschaft, der war gewaltig. Das kann man ja nur schon in Bezug auf die Treue in der Ehe, auf die Einstellung von damals aufzeigen. Als Jesus den Jüngern erklärte, dass es Gott nicht gefällt, wenn ein Mann seine Frau einfach wegschickt, wenn er sie nicht mehr haben will, dann waren die Jünger ganz verblüfft. Ihre Reaktion spricht nämlich Bände über die moralischen Zustände in der damaligen Zeit. Sie sagten zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, dann ist es besser, gar nicht zu heiraten. Was Israel zusätzlich stark belastete, war die Tatsache, dass sie nun schon seit Hunderten von Jahren von anderen Völkern unterdrückt wurden. Zur Zeit, als Jesus geboren wurde, wurde Israel durch das Römische Reich beherrscht. In jeder Beziehung eine finstere Zeit. Ein Lichtblick wäre bitter nötig. Einer, wie Jesaja gesagt hat, das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten geht eine Leuchte auf. Ha! Und dann war es plötzlich soweit. Gott sandte seinen Sohn in unsere Welt. Ein großes Licht leuchtete auf. Jesus heilte viele kranke Menschen. Blinde konnten sehen, Lahme wieder gehen. Aussätzige wurden von ihrem Aussatz geheilt. Sogar Tote wurden auferweckt. Die Menschen hörten die Botschaft der Befreiung. Das Evangelium, die frohe Botschaft, wurde verkündet, dass das Reich Gottes gekommen ist. Gott sendet also sein Licht in eine finstere Welt. Das Licht leuchtet auf. Kranke werden gesund, Besessene und okkult belastete Menschen werden frei. Die Botschaft der Rettung wurde verkündigt. Viele Menschen hatten das erlebt. Und viele freuten sich, besonders die Menschen, die geheilt wurden. Doch viele Menschen freuten sich einfach über die Wunder. Ja, das war schon faszinierend, was dieser Jesus da getan hat. Doch von Jesus, dem Licht selber, wollten sie nicht viel wissen. Sie freuten sich nicht über dieses Licht, nein, sie störten sich sogar an ihm. Und im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 19, hören wir, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Und das wird uns jetzt in der Predigt noch weiter verfolgen, einfach das Tun böse und sich einfach vor dem heilenden Licht verstecken. Schade, nicht wahr? Die Menschen hätten ja gar nichts Besseres haben können. Es war schon damals so, dass die Leute alles zum Nulltarif wollten. Man wollte nichts im Leben ändern, aber man wollte alles vom Leben haben. Unsere Welt heute, die sieht ja nicht viel anders aus als die Welt, in die Jesus gekommen ist. Ach, wir leben in einer dunklen, einer finsteren Welt. Irgendwie könnte man fast den Eindruck bekommen, dass es immer dunkler wird, dass sich die Menschen immer mehr ins Elend manövrieren. Ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe hier von der Kanzel, die einzelnen Probleme anzusprechen, die uns in der letzten Zeit auch als Christen, vor allem als Christen, sehr, sehr beschäftigen. Und ja, es gibt irdische Lichter, die uns viel bedeuten. Menschen, in deren Licht wir einige Zeit fröhlich sein können. Manchmal können wir uns auch im Licht ihres Ruhmes sonnen. Die meisten Lichter aber sind Irrlichter. Lichter, die uns in die Irre führen. Nicht wahr? Die Welt versteht es sehr gut, eine glänzende und gleißende Helle zu verbreiten. Und gerade dieser Weg der glamourösen Welt kann sehr dunkel aussehen. Alles, was böse ist, was mit dem Fürsten dieser Welt zusammenhängt, alles, was in Gottes Ferne ist, das ist Finsternis. Finsternis, so hell und schön und strahlend es auch erscheinen mag. Und alles aus Gott stammende, alles, was wahrhaft gut und rein ist, das ist wirkliche Liebe und das ist wirkliches Licht. Nicht meine Frau und ich, wir machten eine USA-Reise und wenn man in den Südwesten reisen will, dann bietet sich eine Stadt an, die man nonstop von Zürich aus mit der Edelweiss Air erreichen kann. Einige ahnen, was ich meine. Las Vegas. Diese Stadt ist ein Musterbeispiel für die gemachte Aussage. Alles, was böse ist, was mit dem Fürsten dieser Welt zusammenhängt, was unter seiner Macht steht, das ist Finsternis. Wie schön, gleißend und hell das auch erscheinen mag. Und ich sage euch, Las Vegas ist finster. will unsere Gesellschaft nicht im Morast der Unmoral versinken, dann müssen die Menschen sich wieder diesem Licht Jesus Christus aussetzen. Er allein kann in diese Finsternis helles, heilendes Licht aufleuchten lassen. Jesus kann die aussichtsloseste Situation eines Menschen in Ordnung bringen. Paulus gehörte ja anfangs auch zu diesen Menschen, die zwar sehr religiös lebten, aber in Tat und Wahrheit ein Leben lebten, das Gott gar nicht gefallen konnte. Paulus war überzeugt, dass er der größte aller Sünder war. Er schrieb im 1. Timotheus, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Also, wenn es keinen größeren Sünder als Paulus gibt, dann ist für jeden von uns Hoffnung. Wenn Jesus sich über Paulus erbarmte und sein Leben auf eine ganz neue Grundlage stellen konnte, dann kann das Jesus bei uns auch. Paulus ist der Überzeugung, dass Jesus sich über ihn erbarmte, weil es für Jesus keinen hoffnungslosen Fall gibt. Im ersten Brief an den Timotheus, im weiteren schreibt er, doch gerade, ja, schauen wir noch, doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich, also Paulus, ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden und das ewige Leben erhalten. Leider gefällt es manchen Menschen aber besser, wenn nicht zu viel Licht in ihr Leben hineinkommt, obwohl das die Lösung für ihr Leben wäre. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das sagt Jesus im Evangelium nach Johannes Kapitel 8, Vers 12. Er ist das Licht, das aus unsäglicher große Schuld führt. Und Jesus hat recht, wenn er sagt, jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Ja, es könnte uns ja nichts Besseres passieren, als dass Gott Licht in unsere finstersten Winkel bringt. Denn das Licht, das Gott in unser Leben bringt, ist, wie schon mehrfach gesagt, heilendes Licht. Dort, wo Jesus unsere bösen Taten aufdeckt, dort werden Menschen befreit. Ich werde nicht bestraft, sondern mir wird die Schuld vergeben. Leider verhalten sich Menschen gerade andersrum. Sie leben nicht nur selber in Sünde, sondern sie freuen sich auch darüber, wenn andere mit ihnen sündigen. Paulus schrieb über die Menschen, die sich dem Licht Gottes nicht aussetzen wollen, Folgendes. Obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Gott möchte uns Menschen gerade aus dieser Finsternis herausführen. Er möchte uns völlig erneuern und er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das, was Jesus hier sagt, das ist eine eindeutige Einladung an dich. So, wer nun diesen Schritt gemacht hat, sich Jesus Christus auszuliefern mit seinem ganzen Leben, Er ist ein Mensch des Lichtes geworden. Paulus sagt zu den Gläubigen in Thessaloniki, ihr seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Und weil wir nun Menschen des Lichts sind, sollten wir auch so leben. So leben wie Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir sollten schon auch reden darüber, aber wir sollten leben. Unser Leben sollte ein Beispiel sein für andere, nicht? Also Gläubige, aber auch nicht Gläubige. Und nicht nur einfach das Reden darüber. Nach Ephesus schrieb Paulus Folgendes, Kapitel 5, Verse 8 bis 11. Ihr gehörtet einst zur Finsternis. Also er beschreibt die Vergangenheit. Ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Adventszeit heißt für uns als Christen, dass wir das Licht Gottes voll und ganz in unser Leben hineinleuchten lassen. Dass wir es zulassen, dass Gott unsere dunklen Ecken ausleuchten darf. Auch wenn das im ersten Moment sehr schmerzhaft ist. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1, wird von der Sünde gesprochen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und davon wollen wir uns befreien. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, was uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. In unserem Leben wollen sich immer wieder dunkle Seiten einnisten. Ich spreche von mir. Ich bin ja nicht ausgenommen davon. Aber ihr solltet auch nicht daran denken, das ist gut, dass das jetzt mein Nachbar hört. Das ist eine gute Nachricht, sondern ihr solltet eben auch daran denken, dass es euch betrifft. In unserem Leben wollen sich immer wieder dunkle Seiten einnisten. Und ich möchte das an der Geschichte eines arabischen Kameltreibers illustrieren. Ein arabischer Kameltreiber schlief in der Wüste in seinem Zelt. Es war eine bitterkalte Nacht. Um Mitternacht wachte er auf und sah, dass sein Kamel die Schnauze unter dem Zelt hereingeschoben hat. Er wollte aufstehen und das Tier verscheuchen, aber dann dachte er, ja, das schadet ja nichts. Oder wenn ein kleines Stück von diesem Kamel drin ist, zumal der Atem des Kamels ja wie eine Heizung wirkt. Als er später wieder aufwachte, hatte das Kamel seinen ganzen Kopf und den langhaarigen Hals ins Zelt hineingeschoben. Der Araber wollte aufstehen, um einzuschreiten, aber das Kamel hielt ihn mit den Worten zurück. Oh, hast du was dagegen, dass ich weiter hereinkomme, wo es doch draußen so schrecklich kalt ist? Ja, der Mann legte sich wieder schlafen. Als er zum dritten Mal aufwachte, erschrak er heftig, denn nun waren auch die Vorderbeine und der Höcker des Kamels im Zelt. Als er aufstehen und das Kamel hinausjagen wollte, sagte das Kamel, oh, ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich keinen Fingerbreit weiter hereinkommen werde. Außerdem ist es auch für dich viel wärmer im Zelt, wenn wir zu zweit drin sind. Der Araber war so müde, dass er trotz seiner wachsenden inneren Besorgnis wieder einschlief. Und sehr bald erwachte er mit einem Schreckenschrei. Hilfe! Das schwere Kamel, das lag auf ihm. Wenn du Platz brauchst, antwortete das Kamel auf seinen Schrei, draußen ist genug Platz. Genau so verhält sich die Sünde in unserem Leben. Wo ist dein Kamel heute? Steht es vor dem Zelt? Streckt es den Kopf rein, wenn er die Schnauze reinsteigt, dann schick es fort. Oder legt es schon gar auf dir? Wirst du von deinem Kamel schon herumkommandiert? Dann vertrau dich einem Christen an und erzähle deine Not und lasse dich von Gott zurechtbringen. Priska wird nachher noch das Angebot, die Aufforderung zum Gebet machen und Barbara Ehrenberg steht bereit für ein persönliches Gebet. Unsere Kamele, die haben viele Namen. Neid, Geiz, Habsucht, Unzucht und so weiter. Aber du kannst besser ohne dieses Kamel leben. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir bringen die ganze Sache ans Licht zu Jesus. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ein Kernvers unseres Evangeliums, nicht? Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Jesus ist das heilende Licht für jeden Menschen. Wenn wir Jesus folgen, werden wir Kinder des Lichts, Kinder Gottes. Jesus starb am Kreuz, damit uns die Sünden vergeben werden können und wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Wer mit diesem Licht, mit Jesus lebt, der hat einen wahrhaft ausgezeichneten Begleiter. Wie wir das in Jesaja, unserem heutigen Leitvers, sehen, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, dass er es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit befestige, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird solches tun. Also eben diese vielen Lichter in der Adventszeit sollen uns daran erinnern und in uns den Gedanken auslösen, Jesus, ich will mich durch dich durchleuchten lassen und reinigen lassen. Dein Licht soll in meine dunklen Ecken scheinen und ich will mein Leben in der Adventszeit ordnen. Dann werden wir, ohne es zu merken, das Licht, das in uns leuchtet, als Christen, weitergeben. Und jetzt kommt dieser Bogen. Jesus sagt in Matthäus 5,14, nicht? Zuerst sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt sagt er, eben, wenn ihr mich angenommen habt, ihr seid das Licht. Und dann können wir uns auf den Tag freuen, wo wir mit Jesus vereint sein werden. Ja, dann werden wir dieses Licht mit eigenen Augen sehen. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 22, Vers 5, also das ist ziemlich am Ende. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Und ich möchte hier einen Bogen spannen von einem der ersten Verse in der Bibel, wo es heißt, es werde Licht und es ward Licht. Und die wir die Bibel kennen, wissen, dass das nicht das Licht der Sonne war, denn die wurde erst am vierten Tag erschaffen, nicht? Das große Licht und das kleine Licht, sondern das war Jesus Christus, unser Erlöser. Und diesen Bogen, den habe ich jetzt gespannt bis zur Offenbarung, wo es heißt, es wird keine Nacht mehr geben, sondern er, unser Herr Jesus Christus, er wird das Licht sein. Und ein Lieblingslied von mir heißt Shine Your Light. Der eine oder andere wird das kennen oder die eine. Gender aufpassen. die eine oder andere wird das kennen. Lasse dein Licht leuchten. Also oftmals achten wir gar nicht auf die Feinheiten von Liedertexten, vor allem wenn sie fremdsprachig sind, gefällt uns oft einfach die Musik. Aber in diesem Lied heißt es in der ersten Strophe, shine your light on me. Erste Strophe. Also lasse dein Licht auf mich leuchten. In der zweiten Strophe heißt es, shine your light in me. Also lasse dein Licht in mir leuchten. Und in der dritten Strophe dann heißt es, shine your light through me. Lasse dein Licht durch mich leuchten. Aber Vorsicht, das ist keine schlechte Übersetzung, sondern es ist schwierig. Oder es heißt also nicht durch mich hindurch, sondern es heißt durch mich. Also durch mein Leben leuchten. Und ich glaube, das, was in diesem Lied beschrieben ist, das ist die richtige Reihenfolge, wie unser Leben mit Jesus ablaufen soll. Zuerst nehmen wir die Liebe Jesu durch sein Licht wahr, durch sein Evangelium, das auf uns scheint. Shine your light on me. Sein Licht umflutet uns. Er lädt uns ein, dass wir uns auf ein Leben mit ihm einlassen. Es ist an uns, seine Einladung anzunehmen. Jesus zwingt niemanden. Wenn wir Jesus annehmen, dann setzt er sein Licht in uns. Sein Licht wirkt in uns. Shine your light in me. Wenn wir dann unser Leben ganz auf Jesus ausrichten und durch ihn in der Lage sind, seine Liebe durch uns an andere Menschen weiterzugeben, dann sind wir ja ein lebendiges Zeugnis seiner Liebe. Dann kann er durch uns, also durch unsere Person, leuchten. Shine your light through me. Die Adventszeit kann uns wieder neu daran erinnern, dass wir auf ein großartiges Ereignis warten. Und das nicht nur in der Vorweihnachtszeit. In Jesu heiligem Namen. Amen.